Guten Morgen, ich lese aus der Schlachter Bibel. Zweierlei Reichtum. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Liebe und Finsternis, das Gleichnis vom Auge. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finsternis. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Gott oder der Mammon? Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und dem anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Gottes Reich und irdische Sorgen. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für eure Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine winzige und einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Ihr Kleingläubigen, macht also euch keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn um diese Dinge geht es dem Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch das Übrige alles dazugeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt.
Herr, rede zu uns heute Morgen durch dein Wort. Lass uns was mitnehmen, was unser Leben direkt berührt, was uns verändert und was uns dir ähnlicher macht. Amen. Ich habe die Predigt von heute Morgen sorglos genannt und normalerweise müsste jetzt da vorne ein Bild kommen. War kurz da und dann ist wieder weg. Probieren wir mal, ob so. Ja, jetzt. Genau. Die Predigt sorglos genannt und gleich beim Schreiben des Titels festgestellt, dass das Wort auf Deutsch irgendwie ungut klingt. Das hat so einen negativen Beigeschmack, oder? Also wenn man sagt, dass jemand sorglos durchs Leben geht, ist das nicht unbedingt ein Kompliment, sondern das klingt so ein bisschen naiv. Ja, so wie wenn der so vielleicht sich gar keine Gedanken drüber macht, über manche wichtigen Dinge, über die man sich sehr wohl Gedanken machen müsste. Ja, wie wenn er einfach Gefahrenpotenziale ignoriert. Ich kann mich erinnern, als meine Töchter klein waren, da gab es so ein Alter, wo sie dann gut laufen konnten und dann am Spielplatz auch die Rutsche hochklettern und so. Da gab es so ein Alter, wo die überall drauf gestiegen sind. Ja? Egal wo, und die Eltern haben einen schieren Herzinfarkt gekriegt, ja? Weil zwar das, die Kraft und die Fähigkeit zum Klettern da war, aber noch nicht das Einschätzungsvermögen, dass es da gefährlich sein könnte. Und so sind die im wahrsten Sinne des Wortes sorglos überall draufgestiegen. Ja? Das hat sich dann irgendwann geändert, als mit zunehmendem Alter dann auch die Einsicht kam, dass es nicht gut ist, überall drauf zu klettern, sondern dass es manche Dinge gibt, wo man vielleicht besser unten bleibt. Ja? Das haben wir vorher schon gesagt, aber da war das nicht so einfach zu verstehen. Ja? Und sorglos klingt so ein bisschen nach Menschen, die so durchs Leben gehen. So, ich steige überall drauf und ich mache alles und ich mache mir da gar keine großen Gedanken. Das klingt irgendwie unverantwortlich, oder? Also ich finde es dann noch spannend, wenn ich gucke, im Englischen heißt das gleiche Wort carefree. Und da heißt, also to care heißt wirklich auch Rücksicht nehmen auf sich selber und auch auf andere. Und da steckt es schon fast ein bisschen drin. Also wenn jemand carefree ist, das ist eigentlich fast rücksichtslos, oder? Ja, der sollte sich vielleicht mal ein bisschen mehr Gedanken machen, ja? Und dann kommt Jesus und sagt, macht euch also keine Sorgen. Moment. Und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Und dann macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Das ist mal eine Lebenseinstellung, ne? Ja? Dann können wir ja heute alles verprassen und ausgeben und morgen sorgt dann schon für sich selber irgendwie, ja? Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Was soll ich mir heute groß Gedanken machen über morgen? Ja. Ist es verantwortlich? Kann man so leben? Jesus scheint es zu meinen, aber es ist natürlich wichtig, dann immer das zu lesen, was auch dazwischen steht. Und das habe ich ja gerade geflissentlich übersprungen. Denn da steht dann dieser berühmte Vers, es soll euch zuerst um das Reich Gottes und seines Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Oder in der ganz bekannten Luther-Version, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das ist das Rezept Jesu, mit dem man sorglos unterwegs sein kann. Und es lohnt sich, sich da mal ein paar Gedanken drüber zu machen. Und ich behaupte, dass dieser Vers ganz oft missverstanden wurde. Lass uns mal drüber nachdenken, was Jesus hier eigentlich sagt. Es soll euch zuerst um Gottes Reich gehen, sagt Jesus. Oder bei Luther, trachtet, im Griechischen steht wörtlich, sucht nach dem Reich Gottes. Also strengt euch da an in Bezug auf das Reich Gottes. Was ist das eigentlich, das Reich Gottes? Das lohnt sich da schon mal die Frage zu stellen. Und da fängt es oft schon an mit dem, wie dieser Vers dann aus seinem Zusammenhang herausgerissen wird und in ein ganz anderes System reingesetzt, als das, worum es Jesus hier geht. Das fängt dann oft damit an, dass wir das Reich Gottes immer gleichsetzen mit der Gemeinde. Ja? Und dass der Vers dann so gelesen wird, kümmere dich zuerst um die Belange der Gemeinde, bevor du dich um dein eigenes Leben kümmerst. Das geht dann um so Fragen wie, das fängt an mit Zeit, ja? Also das könnte heißen, lieber einmal Putzdienst machen in der Gemeinde, als daheim den eigenen Garten versorgen. Ja? Beziehungsweise, wenn dann nachher noch Zeit übrig ist, dann darfst du auch in deinen Garten gehen. Ja? Das geht weiter mit so Sachen wie das, worüber wir reden auch seit Wochen, ja, mit Geld. Ja? Das heißt, bevor ich mir mein Schnitzel vom Morgen kaufe, gucke ich erstmal, dass ich heute großzügig was ins Opfer reinwerfen kann. Und wenn es dann noch ein Schnitzel langt, dann können wir zum Metzger gehen. Ja? Aber ist es wirklich das, über was Jesus redet? Nee, und das ist kein Nebenschauplatz und keine unwichtige Frage, wenn man sieht, dass das Reich Gottes das die zentrale Botschaft überhaupt ist. Die Evangelisten in der Bibel schaffen es, die Predigt Jesu in einem Satz zusammenzufassen. Und dieser Satz lautet, kehrt um oder tut Buße, denn das Königreich Gottes ist herbeigekommen. Das war so für sie das Zentrum der Botschaft Jesu. Da ging es ständig um das Königreich Gottes. Und dann heißt, vielleicht müsste ich mal schon ein bisschen mehr Gedanken drüber machen. Was meint Jesus denn damit, wenn er darüber redet? Was ist das Reich Gottes? Königreiche sind uns heute etwas befremdend in unserer Bundesrepublik. Es gibt noch ein paar drumherum, auch das schöne Belgien, wo meine Frau herkommt, die haben noch einen König, auch wenn er nicht viel zu sagen hat. Ja, aber wir kennen das von irgendwelchen Ländern. Königreiche. Heute weniger so mittelalterlich, wie man sich das dann gleich vorstellt, mit Burg und Fähnle und was weiß ich was allem. Ja? Aber es geht um ein Land mit einer Regierung, mit jemandem, der was zu sagen hat, der Einfluss hat, um das ganze System, das dahinter steht. Wir haben hier kein Königreich mehr in Deutschland, aber wir haben auch so ein System. Bei uns heißt das System Bundesrepublik. Und es ist festgeschrieben, wie das funktioniert, zuallererst im Grundgesetz, wo drin steht, was ich als Teil dieses Systems Bundesrepublik Deutschland, was ich für Rechte habe. Und manche davon sind absolut festgeschrieben im Grundgesetz, sodass keiner mir die jemals absprechen kann in diesem Land. Manche sind auch mit bestimmten Bedingungen verknüpft. Und da gibt es weitere Gesetze darüber hinaus, die das dann genauer definieren, den Rahmen. Da stehen ja bloß meine Rechte drin, da stehen auch meine Pflichten drin, die ich zu erfüllen habe als Teil dieses großen Reichs, nennen wir es jetzt auch einfach mal, auch wenn das Wort nicht mehr passt, ja, aber dieses Reichs Bundesrepublik Deutschland. Das fängt mit so Sachen an, wie dass ich Steuern zahlen muss als Teil dieses Ganzen, was dazu beitragen. Das geht weiter mit so Sachen wie, dass ich auf der Straße bitte auf der rechten Seite fahre und nicht auf der anderen. Ne? Dass ich nicht dem Jürgen sein Geschäftskonto einfach abräumen und solche Sachen. Naja, alles das ist festgeschrieben in diesen Grundlagen. Das ist Teil des Systems Bundesrepublik Deutschland. Dann gibt es noch andere Sachen, die gehören eigentlich auch dazu, zu dem, was es heißt, Teil dieses Ganzen zu sein. Die sind nicht unbedingt im Gesetz festgeschrieben. Ich habe diese Woche vielmehr einen Artikel in die Hand im Internet von einer amerikanischen Zeitschrift über die Deutschen. Das ist mal ganz interessant, so, was die so schreiben. Ja, da ging es um Produktivität. Und die haben mit Erstaunen festgestellt, dass die Deutschen ja recht wenig arbeiten. Moment, sagt ihr jetzt wie, was, wo? Naja, also für einen Amerikaner, der kann von einer 35-Stunden-Woche kann der nur träumen. Ja? Und dann haben die im Schnitt 24 Tage Urlaub im Jahr. Völlig unvorstellbar. Und es klang dann alles so, wie was sind auch das für faule Leute. Ja? Und dann kam aber die interessante Feststellung, aber mit diesem wenig Arbeiten nach amerikanischen Maßstäben, seien die an der Spitze der Produktivität in der ganzen Welt. Wie bekommen die das hin? Da hat dann die amerikanische Reporterin festgestellt, dass das vielleicht an so Sachen liegt, wie dass, wenn die morgens ins Büro kommen, dass sie nicht als erstes Facebook aufmachen, um da erstmal eine halbe Stunde drauf zu surfen, anschließend zur Kaffeemaschine rüberlaufen und sich dort nochmal eine halbe Stunde mit ihren Kollegen drüber austauschen, wie das Wochenende war. Sondern die schaffen das tatsächlich in ihren 35 Stunden pro Woche dann tatsächlich zu arbeiten. Und vielleicht liegt es einfach daran, dass die produktiv sind. Ja, ihr lacht jetzt alle, aber ihr seid halt auch Deutsche, gell? Ja, so die meisten von euch. Ja, es ist immer interessant zu sehen, was so andere von außen sehen. Und ihr merkt ja, also hinter diesem System, in dem wir leben, steckt natürlich mehr als nur Gesetze und so, sondern da steckt eine ganze Kultur dahinter mit ihren Gebräuchen, die uns prägen, die anderen Menschen zum Teil völlig fremd sind und die das ganz anders leben. Wir sind hier in unserem Reich und wir haben da so unsere Gebräuche. Naja, Moment, und dann kommt Jesus und er kommt und er lebt da auch in einem Reich, damals im Römischen Reich und zwar in einem ganz konkreten Unterteil davon, ne, in Israel, dann mit seiner Provinz, mit Galiläa und Judäa. Ne, und dann kommt Jesus und sagt, und jetzt kommt das Reich Gottes, das kein Land auf dieser Landkarte ist. Und es bricht mitten hinein in dieses feste System, wo die Welt genau aufgeteilt ist, wo jetzt was ist und da gibt man Grenzen und wer wo was zu sagen hat. Und mitten da rein kommt Gottes Reich und verändert alles. Was ist Gottes Reich? Naja, das kann man nicht auf einer Landkarte einzeichnen. Das hat kein Grundgesetz, oder vielleicht doch. Es hat auf jeden Fall einen König, dieses Königreich Gottes. Und das ist Gott. Und wer sich von ihm regieren lässt, ist Teil von diesem Königreich Gottes. Aber sich regieren lassen heißt natürlich auch, dass Gott dann kommt mit seinen Maßstäben und mit seinen Ansprüchen und mit Rechten und Pflichten. Mit einer Kultur, die da dahinter steht. Mit einem Glaubensleben, das dazugehört. Gottes Reich ist auch so ein System, aber eben ein anderes, ein Parallelsystem. Und es führt dazu, dass ich jetzt plötzlich, bis jetzt mich immer als Bürger der Bundesrepublik Deutschland gesehen habe und da habe ich auch irgendwo in der Tasche einen Ausweis, wo das draufsteht. Und jetzt stelle ich fest, ich bin jetzt aber Bürger in einem ganz anderen Land, nämlich in dem Königreich Gottes. Daraufhin sagt Jesus dann, niemand kann zwei Herren dienen. Und es stellt mich vor die interessante Frage, wie das funktionieren soll, Bürger in beidem zu sein. Da müssen wir gleich noch mehr drüber nachdenken. Aber das Erste, was wir festhalten sollen in Bezug auf Sorgen oder Nichtsorgen im Leben, ist die Feststellung, ich lebe in einem anderen System. Ich bin nicht mehr Teil dieses Systems der Welt. Mit all dem, was da drin steckt, mit all dem, was ich da denken soll und wie ich denken und handeln und planen soll, ich bin nicht mehr Teil davon. Ich bin ein Fremder hier. Gott hat mich ja nicht in der nächsten Sekunde in den Himmel abberufen, als ich mich für Jesus entschieden habe und dort irgendwie sein Königreich aufgebaut. Ich bin immer noch hier, aber ich bin hier als Fremder. Meine wirkliche Heimat, mein Bürgerrecht liegt in einem anderen Bereich. Und der sollte mich prägen, nach dem sollte ich leben, dessen Standards sollte ich umsetzen. Ich gehöre da nimmer dazu, zu diesem anderen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Damit meint Jesus also mehr als verbringt euren Samstag in der Gemeinde. Ja? Sondern er meint, lernt umzudenken. Denkt dran, wenn alle anderen sich Sorgen machen um das und das, ihr seid nimmer Teil dieses Systems. Ihr seid nicht gezwungen, euch da Sorgen zu machen. Wenn alle anderen meinen, man braucht im Leben unbedingt das, dann kann das sein, dass man das hier in ihrer Welt, in ihrem System braucht. Aber du bist immer Teil von dieser ganzen Sache. Dich zwingt niemand, das zu brauchen. Vielleicht geht es im Königreich Gottes ganz anders. Und dann heißt, trachtet nach dem Reich Gottes, sich einfach immer wieder die Frage zu stellen, was ist denn jetzt wichtig im Gottes Königreich? Wie lebt man denn in seinem Reich? Was sind da die wichtigen Fragen? Was braucht man da und was braucht man nicht? Ich bin Teil eines anderen Systems. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, macht Jesus weiter. Und ich weiß nicht, wie oft ich diese Verse gehört habe. Wirklich in einer Art und Weise, die versucht haben, Menschen noch mehr Arbeit aufzudrücken, noch mehr Investitionen aufzudrücken, noch mehr Geld rauszuholen oder sonst was. Ja? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, heißt zu all dem, was du hier im normalen Leben in Anführungszeichen hast, kommt jetzt noch dieses Riesenpaket Reich Gottes und das soll auch noch an erster Stelle stehen. Ja? Und dann, das erschlägt dich fast. Ja? Jetzt kommt das auch noch alles und soll mir wichtig sein. Interessanterweise klingt das, wenn ich mal hinter die Kulissen schaue, doch so ganz anders. Trachtet nach Gottes Gerechtigkeit. Was ist denn Gottes Gerechtigkeit? Liebe Leute, da gibt es eine ganz einfache neutestamentliche Antwort drauf. Die war vor ein paar Jahren mal Jahreslosung, falls ihr euch noch erinnern könnt. Die steht im 1. Korinther Vers 1, Vers 30. Da steht, denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Oder in einem anderen, bisschen ausführlicheren Text, den habe ich vor kurzem im Seniorennachmittag schon vorgelesen, so ein ganz zentraler Reformationstext, Epheser 2, Vers 4, Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Das schreibt Paulus. Jesus wird einfach sagen, ihr seid Teil von Gottes Reich, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, und kürzer kann man eigentlich den ganzen reformatorischen Gedanken nicht zusammenfassen als das, was jetzt kommt im nächsten Satz. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns auch durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Und an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Soweit mal ein kurzer Abschnitt aus Epheser, der diese Gedanken zusammenfasst. Was ist Gottes Gerechtigkeit? Das Neue Testament hämmert mir immer und immer und immer wieder ein, dass Gottes Gerechtigkeit nichts ist, was irgendwas mit dem zu tun hat, was ich tue. Ja? Im Gegenteil sagt es, gerade da, wo ich komme und wo ich nichts zu tun habe, wo ich nichts geben kann, wo ich nur noch vor Gott stehe und sage, ich habe nichts vorzuweisen, eigentlich könnte ich mich gleich direkt aburteilen und in die Hölle schicken. Ja? Da kommt Gott mit seiner Gnade mir entgegen. Und Gnade heißt völlig unverdient. Und er kommt in Jesus und er nimmt alles auf sich und er tut alles für mich. Da habe ich nichts dazu zu tun und Gott schenkt mir alles. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Die hat nichts mit eigener Leistung zu tun. Die hat nichts mit dem zu tun, was ich irgendwie beitragen kann. Und es kann man diesen Vers in Matthäus 6 kann man nicht falscher lesen als irgendeine Leistungsdruckgeschichte. Zu sagen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes heißt, jetzt muss erstmal ganz viel schaffen für Gott, ja? Und ganz viel spenden für Gott. Und ganz viel tun für Gott. Und wenn du Glück hast, reicht's vielleicht hinterher auch noch für dich irgendwas. Und wenn du noch mehr Glück hast, hält Gott sein Versprechen und gibt dir dann irgendwo was dazu. So kann man diesen Vers nicht verstehen. Wenn Jesus von Gottes Gerechtigkeit redet, redet er immer über was, was Gott mir schenkt. Und vielleicht ist es einfach Gottes Erinnerung an mich, dass ich in dieser sorgenbeladenen Welt, wo immer dieser Druck da ist, oh, wie wird es morgen und wird es genug geben und hält die Rente und bin ich auch genug versichert und was auch immer und habe ich das richtige Auto und ist mein Haus energiesparend genug, wenn nächstes Jahr die Strompreise steigen und was auch immer. In dieser Welt mich einfach daran erinnern, dass Gott mein Leben nicht auf der Basis dieser Dinge bewerten wird und das auch heute schon nicht tut. Vielleicht muss man mit anderen Worten einfach sagen, ich werde nach anderen Maßstäben bewertet. Und der einzige Maßstab, den Gott an mich anlegt, ist der Maßstab der Gnade Gottes. Und die ist so unendlich groß, dass da immer reinpasst, was mich ausmacht. Und was mich so, vielleicht ist es gerade eine Einladung, Jesus rauszukommen aus dem Druck eines Leistungssystems, egal ob es um meine Kraft oder meine Zeit oder mein Geld geht, und zu sagen, ich bin nicht mehr Teil dieses Systems. Ich lebe aus der Gnade Gottes. Und wenn Gott mich anschaut, dann hat er beschlossen aus seiner Gnade, dass er einfach nicht mehr mich anschaut, sondern dass er stattdessen Jesus anschaut und dass er seine Gerechtigkeit als meine Gerechtigkeit rechnet. Das ist nach Gottes Gerechtigkeit schauen. Ja? Es ist ein völlig anderer Maßstab als alles, was wir aus dieser Welt kennen. Und gemessen mit diesem Maßstab, da werden manche Sorgen plötzlich nicht mehr drückend. Gemessen mit diesem Maßstab werden manche Bedürfnisse plötzlich unwichtig. Gemessen mit diesem Maßstab werden kleine Dinge bis jetzt vielleicht viel größer und dafür andere Dinge, die mir so groß erschienen, plötzlich ganz unwichtig und klein. Ich bin nicht mehr Teil des Systems. Ich habe einen anderen Maßstab. Vielleicht habe ich einfach grundsätzlich eine andere Einstellung zu den Dingen. Ist das nicht das, was Paulus uns im Römer 12, Vers 2 schreibt? Und den Vers haben wir so oft gelesen. Aber den kann man wohl nicht oft genug lesen. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Gott fördert mich immer und immer wieder heraus zu einem neuen Denken. Zu einem Denken, wie jemand denkt, der Teil seines Königsreiches. Nicht zu einem Denken, wie jemand denkt, der einfach nur Bürger der Bundesrepublik Deutschland ist und aufgewachsen ist in diesem System mit seinen Traditionen und Kulturen und ganz viel Gutem, was da auch drin steckt, ja? Aber der einfach nur das kennt, sondern wie jemand, der Teil eines Neuen geworden ist, wo man völlig anders denkt, wo man völlig anders misst, wo man völlig anders bewertet. Dann, sagt Jesus, dann brauchst du dir auch deine Sorgen nicht mehr machen. Da kann Jesus dann sagen, wer sich Sorgen macht, das ist die Heiden. Das sind die, die nur in diesem Reich dieser Welt leben. Das sind die Sorgen nachvollziehbar und logisch und Verständnis. Die sind Teil dieses ganzen Systems und machen Sinn da drin. Aber in dem Moment, wo du einen Schritt raus machst aus diesem System und hinein in das Reich Gottes, da bewertest du die Fragen plötzlich ganz anders. Und da bekommst du neue, ganz andere Antworten. Ganz bewusst habe ich diese Predigt so gegen das Ende dieser ganzen Serie gestellt, wo es um Besitz, um Eigentum, um Kapital geht, um so Geldfragen geht. Wir werden ja nachher auch unsere Mitgliederversammlung haben und werden da auch als Gemeinde über Geldfragen nochmal nachdenken müssen. Ich fände es ganz schlimm, wenn wir da heute hineingehen und Geldfragen so verstehen, das trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann heißt, dass all unser Geld zuerst in die Gemeinde zu fließen hat und was übrig bleibt, ist für uns. Das ist nicht, was Jesus hier sagt. Ich finde es genial, wenn wir nachher zusammensitzen und uns bei allem, was wir dazu zu sagen haben und dazu zu denken über unseren Umgang mit Geld, bereit sind, uns zu hinterfragen, denke ich jetzt gerade wie ein Bürger der Bundesrepublik Deutschland oder denke ich jetzt gerade wie ein Bürger des Königreichs Gottes? Vielleicht ändert das die Mathematik der Dinge manchmal ganz grundlegend. Dazu lädt Gott mich ein, dazu lädt Gott dich ein. Die Belohnung ist ein Leben ohne Sorgen. Und wer wünscht sich das nicht? Lasst uns beten. Jesus, es ist schwierig für uns, rauszukommen aus dieser Denkweise, mit der wir aufgewachsen sind, die die Welt um uns herum prägt, die in sich Sinn macht und logisch klingt, die uns so unausweichlich erscheint und zu sehen, dass die Maßstäbe deines Reiches manchmal ganz anders sind. Wir können unser Denken nicht verändern, das ist uns bewusst. Aber wir können uns verändern lassen durch deinen Heiligen Geist. Und den möchten wir heute Morgen neu einladen. Komm, berühre mein Herz, berühre meinen Verstand und hilf mir zu sehen, wo ich in der Logik der Welt gefangen bin und nicht denke wie ein Bürger deines Reiches. Komm du und veränder du mich und zeig mir, wie viel größer und weiter die Logik deiner Gnade oft ist und mach mich frei von all dem, was aus der Welt kommt und mir Druck macht und Sorge. Hilf mir, mich ganz auf dich und deine Gnade zu verlassen. Amen.